Deutschlandfunk aktuell. Der Wahlabend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Stimmen zur Wahl. Wir hören zunächst Michael Kretschmer, CDU, den Ministerpräsidenten von Sachsen.
Wir haben hart gearbeitet in den vergangenen 20 Monaten dafür und wir haben viel erreicht. Und ich bin dankbar für diesen Vertrauenszuwachs. Ich weiß, dass ich in diesen 20 Monaten nicht alles schaffen konnte, aber 5 Jahre werden uns die Kraft geben und auch die Zeit, auch die Menschen zu erreichen, die jetzt eben nicht dieses Bild hatten von Sachsen, was aus meiner Sicht die Realität ist, dieses zukunftszugewandte Land, was viele Möglichkeiten hat und auch die Kraft hat, die Dinge zu klären.
Und sein Kollege Dietmar Woidke, SPD-Regierungschef in Brandenburg.
Wir sind geschlossen in diesen Wahlkampf gegangen. Wir sind mit vielen Inhalten in diesen Wahlkampf gegangen. Und vor allen Dingen sind wir in diesem Wahlkampf immer besser geworden, was auch die Mobilisierung betrifft, was den Einsatz betrifft. Viele haben uns unterstützt. Olaf Scholz ist heute mit hier. Ich bin froh, dass wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis haben. Was mir Sorge macht, ist das Ergebnis der AfD.
Und unser Kollege Dirk Oliver Heckmann versorgt uns mit frischen Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Infratest. DIMAP, bitte die letzte Hochrechnung.
Es ist mittlerweile die dritte Hochrechnung für das Land Brandenburg. Ich fasse die Zahlen kurz zusammen. 5 Prozentpunkte verliert die SPD und landet dennoch als Erstplatzierte bei 27%. Die CDU muss 7 Prozentpunkte federn lassen und erzielt 15,7%. Die Linke -8 und landet bei 10,6. Die AfD wird Zweitplatzierte bei dieser Landtagswahl mit +11 Punkten und 23,1%. Die Grünen 10,5% +4. Die Freien Wähler sind ganz knapp drin im Landtag nach derzeitigem Stand bei 5,0%. Und die FDP verfehlt den Wiedereinzug in den Landtag mit 4,7% nach derzeitigem Stand jedenfalls. Die Mehrheit im neuen Landtag von Brandenburg liegt bei 45 Sitzen. Auf 46, also genau einen Sitz mehr, käme Rot-Rot-Grün. Rechnerisch möglich, wenn auch politisch weniger wahrscheinlich, wäre eine Zusammenarbeit zwischen SPD, Grünen und CDU sowie zwischen SPD, Linken und CDU. Die Wahlbeteiligung steigt im Vergleich zum letzten Mal um 10 Prozentpunkte. Blicken wir nach Sachsen. Hier liegt ebenfalls eine neue Hochrechnung vor. Die CDU wird Erstplatzierte deutlich bei 32% -7. Die Linken erringen 10% -9. Die SPD erreicht den schlechtesten Wert bei einer Landtagswahl in Sachsen überhaupt, 7,6% -5. Die AfD wird Zweitplatzierte mit dem besten Ergebnis jemals in Deutschland, 27,8% +18. Die Grünen sind bei 8,6% gesehen +3. Und auch hier in Sachsen verfehlt die FDP den Wiedereinzug in den Landtag. Eine Mehrheit ist bei 56 Mandaten zu taxieren und genau auf 57, also ebenfalls ein Sitz mehr, käme ganz knapp CDU und Grüne, Schwarz-Grün also, nach derzeitigem Stand also möglicherweise möglich. Eine größere Mehrheit hätte eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Die kommen auf 67 Sitze. Auch hier noch ein Wort zur Wahlbeteiligung. 65%. Das ist das zweitbeste Ergebnis seit 1990.
Herr Heckmann, blicken wir auf die SPD. Zweimal -5%, haben Sie gesagt. In Brandenburg stellt die Partei wohl auch in Zukunft weiterhin den Regierungschef. Auch in Sachsen war sie Regierungspartei. Wie ist das zu erklären?
Also wenn wir zuerst nach Brandenburg vielleicht schauen, Dietmar Woidke ist der mit Abstand beliebteste Politiker dort. Knapp 60% sagen, es ist ein guter Ministerpräsident, aber er hat auch 10 Prozentpunkte eingebüßt im Vergleich zu von vor 5 Jahren und erreicht lange nicht die Werte seiner Vorgänger Matthias Platzeck und Manfred Stolpe. Und hinzu kam eine wachsende Unzufriedenheit, auch mit der Landesregierung vor Ort. 51% erklärten sich als unzufrieden, 46% nur sind zufrieden gewesen. Und die Hälfte der Brandenburgerinnen und Brandenburger sagten, eine andere Partei soll jetzt mal die Landesregierung führen. Ausschlaggebend für diese Stimmung ist wohl weniger die wirtschaftliche Lage gewesen. Die wird immer noch deutlich positiv eingeschätzt. Größere Sorgen machen den Wählerinnen und Wählern der Umweltschutz und der Klimaschutz. Die Zuwanderung aber auch und die innere Sicherheit, und da wird der SPD nicht viel zugetraut. Und so sagt in Brandenburg, sagen nur 30%, die SPD könne die wichtigsten Aufgaben lösen, und fast 2/3 sagen, und sind der Meinung, die Sozialdemokraten hätten das Gespür für die Probleme der Menschen verloren. In Sachsen ist die Lage dramatischer. Am Spitzenkandidaten lag es wohl eher nicht, denn der Wirtschaftsminister und Arbeitsminister Martin Dulich, mit dem sind fast 60% der Befragten zufrieden und der ist auch bundesweit bekannt. Aber 70% der Sächsinnen und Sachsen sagen auch, die SPD, die habe nichts durchgesetzt in der Landesregierung, was mir aufgefallen wäre. Und genauso viele sagen auch, bei der SPD wisse man nicht, wofür sie stehe. Es gibt große Kompetenzverluste in den Bereichen Bildung, Asyl- und Flüchtlingspolitik, aber auch bei dem empfindlichen Feld soziale Gerechtigkeit. Der Markenkern der SPD in Sachsen sagen nur noch 23%, dass dafür sozusagen die SPD zuständig ist. Mhm. Und alles in allem zusammengenommen hat das zur Folge, dass nur 8% der Sächsinnen und Sachsen sagen, die SPD könne die wichtigsten Aufgaben lösen. Hinzu kommt auch natürlich hier das Negativimage der Großen Koalition in Berlin.
Und auf die blicken wir jetzt mit Birgit Wenzin, mit der Chefredakteurin des Deutschlandfunks. Wenn wir das mal alles zusammenzählen, starke Gewinne für die AfD. Die Grünen legen im Osten leicht zu. Die Regierungsparteien CDU und SPD, wie gehört, müssen federn lassen. Für die Linke wachsen die Bäume in den Stammländern nicht mehr in den Himmel. Wie wird dieses gesamte Wahlergebnis jetzt die Bundespolitik beeinflussen?
Ich würde sagen, da wo authentische und sich an die Menschen wendende und ihnen zuhörende Politiker zugange sind, da wird ihnen geglaubt. Und da wird, glaube ich, auch erkannt, dass Politik kein Wünsch-dir-was ist und kein Pizzaservice, sondern harte Arbeit und auch kompromissbedingte harte Arbeit mit langen Zeitlinien. Das, glaube ich, kann man sehr gut sehen. Und die Vision, wenn wir sie übertragen jetzt auf den Bund, Herr Heinemann, glaube ich, ist eine Verhandlungslage, die dieses Land auch so noch nicht erlebt hat. Denn was bedeutet das, wenn man nicht nur mit zwei, sondern mit drei Partnern reden muss? Da muss die Chemie zwischen den hoffentlich aus Wahlen als Sieger hervorgehenden authentischen Personen stimmen. Da müssen Kompromisse auch von vornherein nicht wie Gummiparagraphen an die Wand genagelt werden, sondern in Verträge hineingeschrieben werden, die man auch abarbeitet. Da muss der eine dem anderen etwas gönnen. Und je größer die Zahl, kennen wir alle, aus der Familie am Tisch ist, derer, die mitbestimmen wollen, desto schwieriger, bei Ihnen nicht, ich sehe es an Ihrem Gesicht, also gut, desto schwieriger und desto langwieriger und desto, aber sagen wir mal, nachhaltiger ist dann ja auch eine gemeinsame Kompromissfindung. Also es wird Politik als Handwerk in diesem Land, in den Ländern nicht leichter, sondern komplexer und schwieriger.
Und in Berlin bei der Landes-AfD sind wir mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner verbunden. Gestärkt sind bei dieser Wahl und absehbar auch bei der nächsten in Thüringen die Spitzenkandidaten, die dem rechten Flügel der Partei zuzuordnen sind. Frau Lindner, werden die ihr Gewicht künftig stärker in die Waagschale der Gesamtpartei legen?
Das ist natürlich die große Frage, die die AfD im Moment umtreibt. Ende November wird diese Partei einen neuen Bundesvorstand wählen. Und das ist auch das Datum, worauf sich im Moment sehr, sehr vieles konzentriert, wo diese Wahlen in Sachsen und Brandenburg und dann später Ende Oktober in Thüringen natürlich die Flügelkandidaten stärken können. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es sind, wie zum Beispiel Andreas Kalbitz das Ergebnis genannt hat, es sind stabile Ergebnisse, sie sind sicher der Zweitplatzierte, sind auch in der Konkurrenz auch zu den Regierungsparteien, ja, aber sie haben das, worauf man ja lange Zeit auch gehofft hatte, auch angesichts der Umfragen ja auch hoffen konnte innerhalb der AfD, nicht erreicht, stärkste Kraft zu werden, also das heißt, diese letzte Dominanz hier auch zu erringen. Das war natürlich auch Thema hier, auch bei zum Beispiel Björn Höcke, der hier war, der hier aufgetaucht ist bei dieser Veranstaltung des Landesverbandes Brandenburg, auch im Land Brandenburg. Und er wollte sich dazu nicht äußern, hat gesagt, das müsse man dann später klären. Ich konnte mit Georg Pasterski noch sprechen, der ist Landesvorsitzender in Berlin, auch stellvertretender Bundesvorsitzender. Auch der hat sich abwartend gezeigt, hat gesagt, nun ja, das müsse die Partei dann erstmal mit sich besprechen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Partei nach diesen Wahlkämpfen, die die Partei ja auch einen hinter dem gemeinsamen Ziel, dass diese Machtkämpfe dann mit aller Macht zurückkommen werden, zum Beispiel in der Sozial- und in der Rentenpolitik. Und man hat das eben ja auch gesehen, dass relativ wenige Wähler der AfD zutrauen, die richtigen Antworten auf die Fragen der Zeit zu haben. Zum Beispiel beim Thema Pflege, beim Thema Umweltschutz. Da hat die Partei, da hat die AfD ja noch kein konsistentes Programm. Möglicherweise hat das auch dazu beigetragen, dass sich Wähler und Wählerinnen dann für andere Parteien entschieden haben.
Und damit zu Johannes Kuhn im Karl-Liebknecht-Haus. Wir blicken auf die Linke in Sachsen von 18,9 auf zuletzt, jetzt fehlt mir gerade die Zahl, 10, glaube ich, war es ungefähr, zurückgegangen. Und in Brandenburg hatten wir ein Ergebnis von 18,6 auf 10,6. Genau, jetzt habe ich es hier. Johannes Kuhn, wie erklären sich Politikerinnen und Politiker der Linken das Abschneiden in beiden Bundesländern?
Ja, hier im Karl-Liebknecht-Haus hat die Debatte schon begonnen, eigentlich schon relativ zeitnah, nachdem die ersten Prognosen, dann die Hochrechnungen draußen waren. Man hatte ja damit gerechnet, Stimmanteile zu verlieren, aber unter 11%, Sie haben es gesagt, in beiden Bundesländern, das ist schlecht für eine Partei, die in den östlichen Bundesländern den Anspruch hat oder hatte, Volkspartei zu sein. Woran lag es? Bernd Rieksinger, der Vizeparteichef, der Co-Parteichef, hat von einem Mobilisierungsproblem gesprochen. Man hat ja in Brandenburg zum Beispiel nicht nur an AfD und Grüne verloren, sondern sogar an die SPD. Der Fraktionschef Dietmar Bartsch, der hat ganz klar gesagt, man hat sich zu sehr mit dem vorgezogenen Kohleausstieg zu sehr an den Grünen orientiert. Und Katja Kipping, die in Dresden ist, die sprach von einer neuen Form von Protestwählern, die sich eben bei den Linken nicht mehr abgeholt fühlen. Und für sie ist das Ergebnis natürlich besonders schmerzlich, denn sie hatte im Wahlkampf sehr viel Zeit in ihre sächsische Heimat investiert. Und bei der ganzen Debatte geht es letztendlich auch um Identität. Man ist nicht mehr die Kümmererpartei. Im Wahlkampf wurde das von den Spitzenkandidaten auch immer so ein bisschen angesprochen, ob man weiterhin sich stark genug als Ostpartei ausrichtet, ob man in Brandenburg, wo man ja zwei Legislaturperioden Rot-Rot in der Regierung hatte, genug für die ländlichen Regionen gemacht hatte. Und da wird man jetzt bei den beiden Bundesländern auf die einzelnen Wahlkreise gucken. Natürlich besteht nämlich die Gefahr, dass man jetzt zu einer Partei wird, die im Osten auf dem Land wenig holen kann und ihr Klientel vor allem in den Städten und den Speckgürteln findet. Und das ist natürlich sehr weit weg von dem einzigen Volksparteianspruch. Wenn wir von Konsequenzen reden, das wurde heute unter der Hand häufiger erwähnt von den Parteimitgliedern, dass das irgendeine Form von Konsequenzen haben muss. Wie die aussehen kann, wird sich eher nach dem 27. Oktober abzeichnen, denn da ist Landtagswahl in Thüringen und da stellt man mit Bodo Ramelow den einzigen linken Ministerpräsidenten.
Und wir blicken auf die SPD. In Sachsen in die Einstelligkeit abgestürzt auf 7,6%, in Brandenburg 27,2%, in beiden Bundesländern minus 5 Prozentpunkte. Und wir hören Thorsten Schäfer-Gümbel, den Übergangsbundesvorsitzenden.
Ja, es ist ein Abend mit gemischten Gefühlen. Wir sind natürlich erleichtert darüber, dass Dietmar Woidke und die brandenburgische SPD wirklich in dieser Aufholjagd über 10% in den letzten Wochen aufgeholt hat. Wir wurden ja an Platz 3 oder 4 vor 3, 4, 5 Wochen noch gesehen. Insofern ist das etwas, was uns erleichtert, auch weil es verhindert, dass die AfD stärkste Kraft im Parlament ist. Gleichzeitig sind natürlich die Verluste dennoch schmerzhaft.
Die Gewinnerin des Abends ist die AfD, in Sachsen fast verdreifacht, von 9,7 auf 27,8%, in Brandenburg von 12,2 auf 23,1%. Und wir hören Alice Weidel, die Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion.
Also erstmal ist das ein großartiger Erfolg. Wir haben das Wahlziel natürlich nicht verpasst, denn Prognosen haben es ja immer in sich. Wir haben ein hervorragendes Ergebnis. Sie haben es gesagt, wir haben ein starkes Ergebnis, was unserem hervorragenden Wahlkampf auch schuldig geworden ist. Und wir müssen festhalten, dass 60% der Menschen in Sachsen konservativ gewählt haben. Das einfach zu ignorieren, wäre zutiehst undemokratisch.
Zweimal plus auch bei den Grünen. In Brandenburg 10,5 von 6,2 kommend und in Sachsen von 5,7 auf 8,6. Das ist mehr, aber es ist weniger als erhofft. Wir hören Annalena Baerbock, die Co-Bundesvorsitzende.
Also am Abend ziehen wir jetzt keine roten Linien. Wir haben vor der Wahl sehr deutlich gesagt, es darf keine Gespräche mit der AfD geben. Das gilt für Brandenburg und auch für Sachsen. Und dann werden wir erstmal den Abend jetzt abwarten. Also wir haben jetzt die ersten Prognosen, gucken, was am Ende möglich ist. Bisher ist es ja alles ganz spitz auf Knopf.
Und wir blicken auf die CDU. in Sachsen von 39,4 auf 32 und in Brandenburg von 23 auf 15,7. Einen positiven AKK-Effekt wird man für das Wahlergebnis der CDU dabei nicht erkennen können. Stefan Dethchen, bei der CDU in Berlin, mit welchen Folgen für die Bundesvorsitzende?
Naja, der Druck auf Annegret Kramp-Karrenbauer bleibt. Die CDU steht nach wie vor unter Spannung. Aber dieses Ergebnis und vor allen Dingen nach Sachsen darauf zeigt, und schaut man natürlich in der CDU jetzt ganz besonders, also dieses Ergebnis, die Möglichkeit, die Macht für den Ministerpräsidenten Kretschmer dort zu erhalten, erlaubt es der Parteiführung natürlich zunächst mal zu sagen, dass der Kurs einer scharfen Abgrenzung von der AfD, der auch auf Druck aus dem Adenauerhaus, aus der Zentrale hier in Berlin, auf den sächsischen Landesverband ausging, dass dieser Kurs dazu geführt hat, dass die CDU sich dort in den letzten Wochen des Wahlkampfes noch mal deutlicher, als das zunächst möglich schien, von der AfD abgesetzt hat. Also man wird sich einerseits bestätigt fühlen, aber andererseits, und das kam natürlich auch in allen Stellungnahmen hier zum Ausdruck, weiß man, dass man diesen Wahlabend nur mit, wie es auch hier immer wieder hieß, mit gemischten Gefühlen, mit dem Blick auf ausgesprochen schwierige Ergebnisse verarbeiten kann. Und es ist ganz klar, dass diese Wahlabend es nicht erlaubt zu sagen, irgendjemand habe ein Patentrezept gefunden, um mit der Bedrohung von rechts durch die AfD umzugehen. Die Diskussion, wie sich die CDU weiter gegenüber der AfD verhalten muss, die wird die Partei in den nächsten Wochen und Monaten, auch mit Blick auf die nächste kommende Landtagswahl, dann im Oktober in Thüringen weiter prägen. Aber wie gesagt, Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Team, ihre engsten Vertrauten, die hier den Kurs maßgeblich seit dem Sommer vorgegeben haben, die kriegen hier zunächst mal ein Stück Entlastung und sie kriegen mit Blick auf Sachsen jedenfalls auch Argumentationsmaterial zu sagen, dieser Kurs war jedenfalls nicht falsch. Er hat uns am Ende geholfen.
Herr Dethchen, mit Blick auf das Ergebnis der SPD, wie schätzt man bei der Union die Stabilität der Bundesregierung ein?
Ich glaube, da macht sich keiner Illusion. Das ist eine Bundesregierung auf Zeit. Aber niemand, mit dem ich gesprochen hatte, wagte irgendeine Prognose, was da bei der SPD passieren wird. Da blickt man jetzt wirklich gespannt auf das, was sich da im Wettlauf der Kandidaten bei der SPD abspielen wird und was das dann für die Große Koalition bedeuten wird. Ich glaube, aus Sicht der CDU bereitet man sich auf alle möglichen Szenarien vor. Und das heißt, ein möglicherweise schnelles Ende, das mit der Entscheidung über einen neuen SPD-Vorsitz herbeigeführt werden könnte, aber auch auf die Option, dass sich die SPD nochmal durchringt, dann möglicherweise unter Führung von Olaf Scholz in der Großen Koalition zu verbleiben. Und natürlich, wenn man hier mit CDU-Politikern spricht, dann wird auch darüber diskutiert schon, was würde eigentlich ein Ausstieg der SPD aus der Großen Koalition bedeuten. Auch da hören wir nach wie vor ganz unterschiedliche Szenarien. Nach wie vor ist uns allen im Ohr die Bundeskanzlerin, die auf einer Bühne und hinter den Kulissen immer wieder gesagt hat, wenn die SPD aussteigt, dann heißt das schnelle Neuwahlen. Aber es gibt auch in der CDU Stimmen, die sagen, dann wäre doch unter den jetzigen Umständen auch nach wie vor noch mal eine Minderheitsregierung eine Option.
Damit zu den Grünen, zu Barbara Schmidt-Matern. Das grüne Kernthema, der Klimaschutz, ist gerade in aller Munde. Werten die Grünen ihre Wahl- und Umfrageerfolge auch heute Abend als glücklichen Zufall?
Nein, als glücklichen Zufall, das kann man sicherlich nicht sagen. Robert Habeck sagte hier vorhin wenige Minuten nach 18 Uhr, man muss da jetzt nicht herumheulen. Das ist also ein Versuch, dieses dann doch nicht so gute Wahlergebnis, wie man es sich ursprünglich erhofft hatte, dann doch aufzufangen. Aber man merkt schon an der Wortwahl, man muss jetzt nicht herumheulen, dass da natürlich eine gewisse Enttäuschung da ist bei den Grünen. Sie räumen hier auch ganz offen ein, in der Bundeszentrale in Berlin zu sagen, wir tun uns immer noch und weiterhin schwer im Osten. Aber wir haben einen großen Schritt nach vorn gemacht, so hier heute Abend die Lesart. Wir müssen auch endlich nicht mehr vor der 5%-Hürde zittern, wie es eigentlich traditionell fast im Osten bei den Grünen immer der Fall war bei Landtags- und Bundeswahlen. Wir sind jetzt eine gesamtdeutsche Partei, das war hier heute Abend auch viel zu hören. Und die Grünen verweisen immer wieder darauf, wie stark die Mitgliederentwicklung nach oben gegangen ist, gerade in den ostdeutschen Bundesländern in den letzten 12 Monaten. Die Frage ist jetzt, und da richten sich schon heute Abend hier hier alle Blicke drauf, was mögliche Regierungsbildungen angeht in Sachsen und Brandenburg, ob die Grünen da zum Königsmacher werden. Es ist jetzt schon erkennbar in vielen Appellen und ersten Stellungnahmen, gerade auch von Robert Habeck, dass da der Druck auf die CDU erhöht werden soll. Die soll ein klares Bekenntnis abliefern, sich nicht in irgendeiner Art und Weise mit der AfD zusammenzutun. Und wenn man sich dann andersrum mit den Grünen annähert, in Sachsen wie auch in Brandenburg, die SPD mit den Grünen, dann wird es schwierig werden mit den Themen. Ob das in Sachsen das Stichwort Polizeigesetz ist, das Thema Verkehr, der Ausbau von Bahnstrecken, der Ausbau der erneuerbaren Energien oder das ganz große Thema Klimapolitik an sich, das wird schwierig in beiden Bundesländern.
Und wir schauen auf die SPD. In Sachsen einstellig von 12,4 auf 7,6. In Brandenburg wohl die Regierung gerettet, aber auch minus 5 von 31,9 auf 27,2. Gleichzeitig, Frank Capellan sucht die Partei Vorsitzende. Sie hadert, wir haben das gehört, schon mit der schwarz-roten Koalition. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in den kommenden Tagen und Wochen?
Also nach diesem Wahlergebnis, insbesondere in Brandenburg, gehen hier im Willy-Brandt-Haus eigentlich viele davon aus, dass sich die GroKo-Debatte ein wenig beruhigen wird. Also die SPD kann da mal durchatmen. Seit langem ist diese Partei nicht der Wahlverlierer eines Sonntags. Und mit Blick auf Brandenburg wird man dann sagen können, seht her, Regieren zahlt sich aus. Da bekommt möglicherweise auch ein Vizekanzler Olaf Scholz, der ja die Nahles-Nachfolge antreten möchte, etwas Oberwasser, obwohl das natürlich nur die halbe Wahrheit ist, da wir ja gesehen haben, diese Polarisierung, die in beiden Ländern vorangetrieben wurde. Also wollt ihr wirklich, dass die AfD stärkste Kraft wird oder bleibt ihr nicht doch lieber bei den Regierungsparteien, bei SPD in Brandenburg und der CDU eben in Sachsen? Also diese Polarisierung hat ja sich offenbar ausgezahlt und die Mehrheiten und die Regierungsmehrheiten bestehen lassen in beiden Ländern. Ich glaube, da bringt es eher auf den Punkt, was Achim Post, Chef der NRW-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, unter den Sozialdemokraten gesagt hat. Das war ein Arbeitssieg für die Demokratie, dass man eben die AfD auf die Plätze verweisen konnte, das mit Ach und Krach dann auf der Zielgeraden doch noch geschafft hat. Man schaut jetzt natürlich auf die weitere Entwicklung in Sachen Parteivorsitz. Da haben wir die Regionalkonferenzen am Mittwoch, die erste in Saarbrücken, wo sich die Kandidaten präsentieren werden. Und da gibt es ja unter denen viele, die sagen, wir müssen sofort raus aus der GroKo. Aber ich glaube, denen ist so ein bisschen doch der Wind aus den Segeln genommen worden, insbesondere durch das Wahlergebnis in Brandenburg. Was Sachsen angeht, da hört man sehr viel Gutes über Martin Dulich, den Spitzenkandidaten dort. Da sagen viele hier, der hat verhindert, dass wir unter die 5%-Hürde gerutscht sind. Also da ist man doch in vielerlei Hinsicht bei der SPD sehr bescheiden geworden.
Denn in Sachsen sind es 7,6 geworden und wir hören Martin Dulich, den Spitzenkandidaten.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben das schlechteste Wahlergebnis, wir sind aber der coolste Landesverband.
Tja, so gut muss man drauf sein. Am Telefon ist Wolfgang Thierser, SPD, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages. Guten Abend.
Guten Abend.
Teilen Sie die Fröhlichkeit?
Nein, zunächst mal bin ich sehr traurig, dass in Sachsen und in Brandenburg die AfD so stark geworden ist, jeweils zweitstärkste Partei, ein Viertel der Wähler, eine rechtspopulistisch-rechtsextremistische Partei gewählt haben. Das ist schon etwas, was mich wirklich traurig macht. Und an zweiter Stelle bin ich erleichtert. In Brandenburg hat die SPD in den letzten Wochen mächtig aufgeholt. Die AfD ist doch nicht stärkste Partei geworden, obwohl sie es selber wollte und manche es auch befürchtet haben. Die AfD war ja auch im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Also ein sehr gemischter Wahlsonntag.
Herr Thierse, was spricht dagegen, die AfD, bleiben wir mal bei ihr, an einer Regierung zu beteiligen und sie damit in die Mühen der Ebene zu zwingen?
Ach, wissen Sie, das ist schon historisch schiefgegangen, eine rechtsextremistische, rechtspopulistische Partei zu beteiligen. Was will sie denn, wenn sie Anträge stellt? Nur ein Beispiel, Kindergeld von 1.000, wenn jemand gebiert, aber nur für Deutschblütige. Und schon nicht mehr für eine Ehe zwischen einem polnischen Vater und einer deutschen Mutter oder so. Wie soll man mit einer solchen Partei regieren, die nicht wirklich irgendeine konstruktive Idee hat, sondern die Hass schürt, die Ängste mobilisiert, um daraus parteipolitisches Kapital zu schlagen. Dies ist keine konstruktive Partei. Schade, schade, dass so viele ostdeutsche Wähler das nicht wahrgenommen haben in ihrer Verärgerung, in ihrer Wut, in ihrer Enttäuschung.
Könnte man nicht genau das in einer Regierungsbeteiligung sichtbar machen?
Jetzt reden wir schon wieder hauptsächlich über die AfD. Ich will daran erinnern, dass auch in Ostdeutschland 75% der Wähler nicht die AfD gewählt haben. Das ist eine Einladung an die demokratischen Parteien, zusammen zu regieren, also vernünftige Koalitionen zu bilden.
Wir müssen über die AfD reden. Sie hat sich in Sachsen immerhin fast verdreifacht. Und ich möchte jetzt kurz zitieren aus einer Analyse des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Die Wähler der AfD sind auch in den ostdeutschen Ländern eine recht homogene, überwiegend von Männern getragene, verschworene Gemeinschaft, die großes Misstrauen gegenüber anderen Menschen, das Gefühl subjektiver Benachteiligung, extreme Statusängste, eine Verachtung des gesamten politischen Systems und eine große Anfälligkeit für völkisches Gedankengut eint. Herr Thiese, ist es für die Demokratie jetzt aus theoretischen Überlegungen heraus gut, dass es eine Partei für diese Mitbürgerinnen und Mitbürger gibt, dass sie sich artikulieren können?
Also nachdem Sie diese Analyse vorgetragen haben, müssten Sie über Ihre Frage oder Ihre Aufforderung, mit der AfD zu regieren, doch noch einmal nachdenken. Scheint mir nicht ganz sinnvoll zu sein. Das ist in Ostdeutschland Veränderungsängste gibt, Entheimatungsbefürchtung, dass das alles in den Flüchtlingen personifiziert ist, diese Ängste und Unsicherheiten. Dass es andererseits auch nicht nur Erfolgsregionen gibt, die gibt es ja auch in Ostdeutschland. Es gibt ja nicht mehr einfach den Osten oder die Ostdeutschen, sondern es gibt auch Problemregionen, Braunkohlegebiete, schrumpfende Regionen, Grenzregionen. Das sind alles, da merkt man, das sind die großen Aufgaben konkreter Politik. Aber Politik beginnt erst nach den Forderungen, den Wünschen, der Wut, sondern indem man sagt, was sind die konkreten Antworten auf diese Probleme? Und die sind immer in der Demokratie mühseliger als Wut und Enttäuschung und Hass und Wünsche sich das vorstellen.
Warum ist die Sozialdemokratie gegenwärtig nicht oder kaum gefragt?
Ich sag's noch einmal, in Brandenburg ist gegen alle Prognosen der letzten Wochen die SPD wieder sicher erste, stärkste Partei geworden, hat also den Auftrag, die Regierungsbildung anzuführen, also ist sie gefragt. In Sachsen ist ein Problem. Martin Dulig ist ein wunderbarer Politiker. Ich schätze und mag ihn wirklich sehr. Aber in der Konfrontation, so wie in Brandenburg, wird etwa die AfD die stärkste Partei im Land? Ist da die CDU die Nutznießerin gewesen, obwohl sie natürlich noch viel dramatischer verloren hat? Die CDU hat in Ostdeutschland in beiden Ländern viel dramatischer verloren als die SPD. Das ist kein Trost. Ich will nur sagen, es gibt ein Problem der Volksparteien insgesamt. Wir erleben den Trend zur Zersplitterung der Parteienlandschaft, was Regieren schwerer macht, aber woraus man die Pflicht ableitet, doch überzeugende Regierungsarbeit zu betreiben in den nächsten Jahren.
In den nächsten Jahren, sagen Sie, das heißt, aber Sie wissen, dass die Partei mit eben dieser Regierungsarbeit hadert. Was raten Sie Ihren Parteigenossinnen und Genossen?
Also ziemlich nüchtern auf die Halbzeitbilanz der Großen Koalition zu schauen. Und dann an inhaltlichen Fragen zu entscheiden. Ich will ausdrücklich sagen, dass es der SPD bei den Wahlen da so schlecht gegangen ist, hat auch mit dem unanständigen Umgang der Bundestagsfraktion mit Andrea Nahles zu tun. Das war ein unanständiger Umgang. Die Leute merken sich so etwas. Und ich wünsche mir sehr, dass die SPD, die doch von sich immer gemeint hat, wir seien die Partei der Solidarität, dass sie sich auch solidarisch verhält, auch und gerade in Personalfragen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten zu entscheiden haben.
Wolfgang Thierse, SPD, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages. Herr Thierse, danke schön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Gerne, gerne.
Und wir hören Paul Ziemiak, den Generalsekretär der CDU.
Diese Ergebnisse von heute Abend, diese gemischten Gefühle über Freude und auch Enttäuschung, sie sind für uns Herausforderungen und Ansporn zugleich. Die vor uns liegenden Aufgaben auch in Deutschland, auch in der Bundespolitik mit voller Entschlossenheit anzugehen.
Und nach Paul Ziemiak hören wir Robert Habeck, einen der beiden Bundesvorsitzenden der Grünen.
Also wenn man sich eine Koalition backen könnte, würde sicherlich nicht die CDU auf die Idee kommen, mit den Grünen zu reden und die Grünen auch nicht mit der CDU. Aber so ist die Welt nun mal nicht mehr, eigentlich nirgendwo mehr. Das heißt, alle müssen sich ihrer Verantwortung klar sein. Vor allem muss sich die CDU ihrer Verantwortung klar sein, nicht nach rechts auszuscheren. Eine Tolerierung, wie es immer wieder von der CDU ins Spiel gebracht würde, heißt eine Tolerierung durch die AfD. Das wäre der Dammbruch, vor dem immer gewarnt wurde und die Menschen auch in Sachsen abgewählt haben. Es wird aber kompliziert.
Und das wollen wir jetzt analysieren. Also wie gehört, die Grünen zwar jeweils plus, aber weniger als erhofft und als erwartet. Dirk Oliver Heckmann bei Infratest DIMAP. Wie ist dieses Ergebnis zustande gekommen?
Aber immerhin die besten Ergebnisse in den beiden Ländern, die sie erzielt haben bisher. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie einen bundespolitischen Rückenwind erlebt haben. Sie haben auch profitiert von der Polarisierung der Debatte. Viele haben sich wahrscheinlich gedacht, das beste Mittel gegen die AfD ist es, die Grünen zu wählen. Und immerhin 70% der Brandenburger und 60% der Sachsen sagen, ich finde es gut, dass sich die Grünen für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzen. 60% der Brandenburger, 54% der Sachsen sagen auch, es ist gut, dass sich die Grünen für eine humane Asyl- und Flüchtlingspolitik einsetzen. Vor allem aber haben die Grünen profitiert von der Themenagenda der letzten Wochen und Monate. 70% der Brandenburgerinnen und Brandenburger sind der Meinung, ich mache mir Sorgen, dass der Klimawandel unsere Lebensgrundlage zerstört. In Sachsen ist es ähnlich und fast die Hälfte der Wählerinnen und Wähler sind der Ansicht, die Grünen machten eine gute Umwelt- und Klimapolitik. Deswegen ist es so zu erklären, dass die Mehrheit der Brandenburger beispielsweise der Meinung sind, sie fänden es gut, wenn die Grünen eine wichtige Rolle spielen würden in Zukunft, auch wenn auf allen anderen Feldern außer der Umwelt- und Klimapolitik ihnen kaum Kompetenz zugeschrieben wird.
Blicken wir auf die Linken in beiden Ländern, -7 oder -9, je nachdem. Wie ist dieses schwache Ergebnis zu erklären?
Immerhin ist es doch so, dass über ein Viertel der Wähler der Ansicht sind, die Linke vertrete die Interessen der Ostdeutschen am allerbesten. Aber man muss konstatieren, die Partei ist mit dieser Haltung, mit diesem Image nicht mehr alleine. Denn 13% der Brandenburgerinnen und Brandenburger sind mittlerweile der Meinung, dass die AfD die ostdeutschen Interessen am besten vertrete. Und in Sachsen sind das sogar 23%, die sagen, die AfD ist die Partei des Ostens. Wenn man noch blickt nach Brandenburg, die nüchterne Bewertung der Arbeit der Landesregierung fällt dort auch nicht nur auf die SPD, sondern auch auf die Linke zurück. 70% der Befragten haben gesagt, die Linke hat in der Landesregierung in Brandenburg nichts durchgesetzt, das mir besonders aufgefallen wäre. Und auch über 40% der linken Anhänger sind dieser Meinung. Viele sagen, der Linken fehlen neue politische Ideen. Und die Partei sehe auch die Flüchtlinge viel zu positiv. Auch dieser Meinung ist die Mehrheit der Befragten, sogar auch 40% der linken Anhänger. Ein Punkt vielleicht noch, auch die Linke muss federn lassen beim Thema soziale Gerechtigkeit. Da wird der Partei nicht mehr so viel zugemessen an Kompetenz.
Und wir sind in Sachsen mit unserem Landeskorrespondenten, mit Bastian Brandau verbunden. Herr Brandau, welche Koalition, schauen wir auf die letzten Zahlen, wird den Freistaat Ihrer Einschätzung nach voraussichtlich künftig regieren?
Ja, also nach wie vor gibt es eine Mehrheit für die schwarz-rot-grüne Koalition, aber ich habe jetzt hier gerade Bilder beim MDR gesehen, dass es eben auch nach wie vor für schwarz-grün reichen könnte. Und das hängt jetzt inzwischen wohl auch damit zusammen, dass die AfD, wir erinnern uns, gab diese Diskussion, die Entscheidung um die Liste, dass eben nur 30 Plätze zugelassen wurden. Bei diesem starken Ergebnis, das die AfD im Moment zu haben scheint, nach diesen ersten Hochrechnungen, da stünden ihr mehr zu, von bis zu 38 Sitzen ist die Rede. Und da je nach Verteilung der Direktmandate könnte es eben tatsächlich sein, dass dort einige Plätze unbesetzt bleiben bei der AfD. Und das würde natürlich Koalitionen ermöglichen, die nicht ermöglicht wären, wenn die Liste der AfD vollständig gewesen wäre. Also im Moment scheint es sogar eine kleine Mehrheit zu geben für Schwarz-Grün, Schwarz-Grün-Rot auf jeden Fall.
Hat diese Wahl Ministerpräsident Michael Kretschmer gestärkt oder geschwächt?
Sie hat ihn auf jeden Fall gestärkt. Das sagen hier alle, es war sein Wahlkampf. Wir erinnern mal an den Wahlkampf vor 5 Jahren. Das war im Prinzip kaum ein Wahlkampf. Da hat sich Stanislaw Tillich sogar geweigert, zu einem größeren Fernsehduell anzutreten. Solche Dinge. Michael Kretschmer ist ja seit 20 Monaten, seitdem er angetreten ist, hier im ganzen Bundesland unterwegs. Und so war es eben auch im Wahlkampf. Also dieser Erfolg, der wird ihm ganz klar zugerechnet von allen Seiten bisher. Das wird ihm ganz klar angerechnet. Das ist sein Erfolg heute Abend. Das ist auf jeden Fall die überwiegende Meinung hier bei der CDU.
Blicken wir auf die SPD. Hat die Partei trotz oder wegen des Spitzenkandidaten Martin Dulich verloren? Ja, immerhin einstellig auf 7,6.
Die Verluste sind dramatisch, die Stimmung ist sehr geknickt bei der SPD, aber man sagt auch, Martin Dulich hat das gut gemacht. Er ist ein sehr bekannter, sehr beliebter Politiker hier, hat vielleicht nicht so viel vorzuweisen gehabt in der Koalition, so haben es vielleicht auch viele empfunden, deswegen nicht die SPD gewählt. Also, aber bei der SPD würde man sagen, an Martin Dulich hat es am wenigsten gelegen, sondern vielleicht hat es ihm gelegen, dass es eben nicht noch knapper geworden ist in Richtung 5%-Hürde.
Und damit zu unserer Kollegin Alexandra Gerlach, die auch die AfD beobachtet. Wieso ist die AfD als Protestpartei attraktiver als die Linke?
Ich glaube einfach, dass sie der Linken diese Position abgejagt hat. Und zwar vornehmlich eigentlich im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Das wurde ja vorhin schon mal angesprochen, dass die Linke eben eine ganz andere Einstellung hat zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Drittländern hier in Deutschland, die sehr offen ist dafür. Und die AfD hat eben von Anfang an gesagt, das wollen wir nicht, und hat da unwahrscheinlich viel Zuspruch geerntet. Und da muss man eben auch immer ein bisschen in die Historie der DDR zurückschauen. Man ist hier nicht gewohnt gewesen, mit Flüchtlingen zu tun zu haben. Und man hat nicht sehr viele Ausländer gekannt. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen hier, die möchten eigentlich gerne deutsch bleiben. Ich sage das mal so ganz klar, die wollen unter sich bleiben. Die wollen nicht Verhältnisse, so wird es immer wieder gesagt, auf Veranstaltungen der AfD, sie wollen nicht Verhältnisse haben wie in Köln oder in Frankfurt. Und sie wollen nicht so eine gemischte Gesellschaft haben. Und damit hat die AfD da ein Thema gefunden, mit dem sie hier jede Menge Politik gemacht hat. Unterstützt noch von Pegida, das ist ja der Arm auf der Straße, den die AfD auch ganz bewusst nutzt. Da gibt es längst schon nicht mehr das Vereinigungsverbot, wie das vorher war, bevor Herr Orban die Spitze hier übernommen hat mit dem Abtritt von Frauke Petri, sondern inzwischen wird da ganz offen auch zusammengearbeitet und da haben sie auch punkten können.
Frau Gerlach, Sie haben gesagt, Thema gefunden. Das gilt natürlich auch für die Grünen mit dem Klimaschutz. Ich frage mal umgekehrt, wie sächsisch ist der Erfolg der Grünen?
Tja, das ist heute eigentlich für mich die größte Überraschung des Abends, dass die so schlecht abgeschnitten haben, weil die waren so im Höhenflug, die haben so viele neue Mitglieder gefunden, viele junge Leute, die sie gewählt haben, die haben ihre Mitgliederzahl verdoppelt, die waren zeitweilig bei 16% in den Umfragen. Warum das so wenig heute Abend ist, ist eigentlich nur damit aus meiner Sicht zu erklären, dass viele taktisch gewählt haben und gesagt haben, so wie in Görlitz, als die Oberbürgermeisterwahl war. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen, eine Kröte schlucken. Wir wählen jetzt lieber die CDU, aber wir wollen nicht, dass hier die AfD nach vorne kommt. Nur so kann ich mir das eigentlich erklären.
Und das nochmal mit Zahlen unterlegt, von 5,7 eben auf 8,6% die Grünen in Sachsen hoch. Oder wie man dann sagen muss, jetzt nach den Reaktionen nur gesteigert auf diese Zahl 8,6. Und damit blicken wir jetzt nach Potsdam. Dort sind wir bei Axel Flemming. Herr Flemming, zeichnet sich bei Ihnen heute Abend eine bestimmte Regierungskoalition für Brandenburg ab?
Naja, um das mal negativ auszudrücken, Brandenburger sagen ja gerne als höchstes Lob, da gibt es nichts zum Meckern. Klar ist, es reicht für Rot-Rot nicht. Und die Frage ist, wird es denn tatsächlich für Rot-Rot-Grün reichen? Zahlenmäßig ist das knapp auf Knirsch. Und dann ist die Frage, die Linken sprechen sowieso schon davon, das Ergebnis sei eine Katastrophe. Ein Weiter-so könne es für die Partei nicht geben. Den bekommt die Regierungszusammenarbeit nicht gut. Und es gibt starke Stimmen, die sagen, da müssen wir einfach raus aus der Koalition. Die Frage ist, welche Alternative stellt sich da? Und das kann eigentlich nur eine SPD-CDU-Grün geführte Regierung sein. Denn Zweierkoalitionen dafür gibt das Wahlergebnis vermutlich auch nicht her. Wir sind ja immer noch im Bereich der Hochrechnung. Und mit den Endergebnissen weiß man tatsächlich auch erst Bescheid, wie das denn aussieht. Zum Beispiel mit Überhangmandaten und direkt errungenen Mandaten, welche Verschiebungen es da gibt. Aber es wird auf jeden Fall sehr schwer, es wird sondiert werden und da kommen dann auch die inhaltlichen Fragen auf das Programm.
Hat Ministerpräsident Dietmar Woidke seine SPD vor Schlimmerem bewahrt? Zwar minus 5 Prozentpunkte, aber mit 27,2 nach der letzten Hochrechnung immer noch besser als befürchtet.
Wenn es so bleibt, ja, aber wir sehen gerade nach den Zahlen und Hochrechnungen eine Annäherung. Die SPD wird weiter nach unten gewertet, die AfD nach oben gewertet. Aber Dietmar Woidke, dem ja auch eine gewisse Farblosigkeit nachgesagt wird und dass er kein großer Rhetor ist, hat es durchaus noch mal auf den Punkt gebracht und sozusagen in der letzten Woche das Rennen gewuppt für die SPD und für sich selbst natürlich auch. Die SPD ist und bleibt die stärkste Partei und das Ganze ging durch eine Polarisierung mit den Rechtspopulisten und da haben viele Leute von den anderen, von den kleineren Parteien dann gesagt, okay, dann beißen wir in den sauren Apfel, wir wollen nicht, dass die AfD die SPD überholt. Wir sind zwar mit den sozialdemokratischen Positionen nicht komplett zufrieden, aber wir setzen eben ein Zeichen und das bedeutet Verluste für die Linke, Verluste, auch deutliche Verluste für die CDU. Gewinner sind eigentlich die Grünen und die AfD ganz stark.
Die AfD ganz stark und zwar auf 23,1%. Das war die letzte Zahl, Vanja Budde, unsere Landeskorrespondentin in Potsdam. Niemand mag mit der AfD regieren. Wozu wird die Partei diesen großen Wahlerfolg zu nutzen versuchen?
Nun, der Landeschef Andreas Kalbitz hat eben in einer Fernsehrunde schon gesagt, dass er hier die fast jeden vierten Brandenburger hinter sich weiß. Die neue Prognose für Brandenburg spricht von 24,4 für die AfD und nur noch 26,4 für die SPD. Also der Vorsprung der seit 30 Jahren regierenden Sozialdemokraten ist auf nur noch 2 Prozentpunkte geschrumpft. Und Herr Kalbitz meinte, es sei doch recht problematisch, den Wählerwillen dergestalt zu missachten, dass man die AfD nicht an einer Regierung beteiligt. Das wird aber nicht passieren. Sie wird die größte Oppositionsfraktion stellen und allen Erwartungen zufolge mit Fundamentalopposition eher destruktiv wirken wollen.
Wieso verliert die CDU in Brandenburg, obwohl sie gar nicht regiert hat?
Die CDU hat hier interne Probleme. Man nannte es Brandenburger Schlachteplatte. Der Landesverband war intensiv damit beschäftigt, sich gegenseitig zu befeinden und Vorsitzende zu verschleißen. Die CDU ist hier traditionell schwach und sie hat einen neuen Landeschef seit 5 Jahren, Ingo Senftleben, ein schmaler, recht stiller Mann, oft unterschätzt, dem es aber gelungen ist, den Landesverband zu einen. Er hatte ihn einigermaßen im Griff, aber vielleicht war er nicht der richtige Spitzenkandidat. Er war recht unbekannt im Lande. Ich habe ihn mal begleitet im Wahlkampf, da kannte ihn so recht niemand. Dietmar Woidke war einfach als Ministerpräsident der bekannteste und beliebteste Politiker. Da hatte es Herr Senftleben sehr schwer, gegen anzukommen. Und wer unzufrieden war mit Rot-Rot, und das waren unglaublich viele, der wählte einerseits taktisch und unterstützte doch zähneknirschend die Sozialdemokraten, um die stärkste Kraft AfD zu verhindern, und ging aber, wenn er ganz und gar Politik verdrossen war, dann eher zur AfD, die sich hier dann doch anscheinend als Ventil eher anbot als die CDU.
Vanja Budde aus Potsdam und hier eine Zäsur, denn wir blicken auf ein sehr ereignisreiches Sportwochenende mit Marina Schweizer.
Die deutschen Volleyballerinnen sind nicht aufzuhalten bei der laufenden Europameisterschaft. Der 6. Sieg im 6. Spiel gelang dem Team gerade im Achtelfinale gegen Slowenien. Tobias Blank.
Die deutschen Volleyballerinnen sind ihrer Favoritenrolle im EM-Achtelfinale gerecht geworden. Der 3:0-Erfolg gegen das Team aus Slowenien hoch verdient. Vor allem, weil Jennifer Gertis und Luisa Lippmann mit geschickten Angriffsschlägen immer wieder Lücken beim Gegner fanden und weil der deutsche Block hervorragend agierte. Damit ist das vor Turnierbeginn ausgegebene Ziel, Einzug ins Viertelfinale, schon erreicht. Mit einem weiteren Sieg am Mittwoch in Lodz gegen Polen oder Spanien wäre sogar der Kampf um eine Medaille möglich.
Zum Auftakt in die Basketball-WM in China mussten die vorab hochgelobten deutschen Basketballer eine knappe Niederlage einstecken. 74-78 gegen Mitfavorit Frankreich. Nur, was ein Ergebnis nicht erzählt, ist zum Beispiel die Geschichte von einem völlig missglückten Start für das deutsche Team. Nur 4 Punkte im ersten Viertel inklusive darauf folgende Aufholjagd. Armin Lehmann erzählt sie.
Dieses Spiel hätten Deutschlands Basketballer nicht verlieren müssen. Die erste Halbzeit war bis auf wenige gelungene Momente zum Vergessen. Deutschlands NBA-Star Dennis Schröder.
Jedes Spiel, was wir spielen wollen, wollen wir natürlich gewinnen. Und die haben einen sehr guten Job gemacht. Manchmal musste den Gegner einfach die Hände schütteln. Die haben sehr gut verteidigt im ersten Viertel, erste Halbzeit. Wir waren natürlich geschockt ein bisschen. Aber wie gesagt, zweite Halbzeit haben wir uns rangekämpft, haben gut verteidigt, gut nach vorne gespielt und darauf müssen wir aufbauen.
Das ist auch dringend notwendig, denn auch wenn die Franzosen der erwartet starke Gegner waren, hat sich das deutsche Team ein Stück weit auch selber geschlagen. Kapitän Robin Bensing bittet um Geduld.
Wir müssen daraus lernen. Junge Mannschaft haben wir, noch keiner hat von denen eine Weltmeisterschaft gespielt. Das ist was anderes und man muss da von der ersten Sekunde hellwach sein gegen jeden Gegner und natürlich gerade gegen eine starke französische Mannschaft.
So müssen Bensing und Co. nun erstmal die beiden nächsten Gruppenspiele gewinnen. Eine lösbare Aufgabe und dann hätte man die Vorrunde überstanden und wäre in die Zwischenrunde eingezogen.
In der Fußball-Bundesliga steht es zwischen Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf 2-1, noch wenige Minuten zu spielen. 3-2 besiegte Werder Bremen am Nachmittag den FC Augsburg. Die Schwaben mit Trainer Martin Schmidt warten immer noch auf ihren ersten Saisonsieg und 3 Punkte auf einen Streich.
Schade ist, dass für die Leistung in der zweiten Halbzeit nichts gibt, aber wir nehmen trotzdem was mit. Für uns intern gibt das Punkte, das gibt für uns intern Mutpunkte. Das baut uns auf, wir wissen, dass wir auf einem guten Weg sind und wenn wir die 2-3 Szenen besser verteidigen, glaube ich, dass wir demnächst auch auf den Dreier hüpfen können.
Vor ihrer WM stehen die weltbesten Leichtathleten. Bevor es in knapp einem Monat um WM-Medaillen geht, lief die deutsche Hürdenspringerin Gesa Felicitas Krause beim internationalen Stadionfest ISTAF in Berlin wie entfesselt. Von dort berichtet Jens-Jörg Rieck.
Weltrekord für Gesa Krause. Auf der selten gelaufenen 2000 Meter Hindernisstrecke der Frauen gelang der Europameisterin mit 5 Minuten 52 eine Verbesserung der alten Rekordmarke um fast 10 Sekunden. Unter den 6 deutschen Tagessiegen zählte die Weltjahresbestleistung der 4x100-Meter-Staffel um Gina Lückenkämper zu den herausragenden Resultaten. Hochspringer Matthäus Pschibilko, der mit 2,30 Meter seine Saisonbestleistung einstellte, wurde seiner Favoritenrolle genauso gerecht wie Malaika Mihambo. Die Weltjahresbeste im Weitsprung von der EG Kurpfalz siegte mit starken 6,99 Meter.
Ende September beginnt diese WM in Doha.
Marina Schweizer mit dem Sport. Wahlen und Zahlen. Dirk Oliver Heckmann bei Infratest DIMAP bringt uns auf den letzten Stand.
Die letzten Zahlen von Infratest DIMAP bezogen auf das Bundesland Brandenburg. Erstplatziert sind die Sozialdemokraten mit 26,5%. Auf dem zweiten Platz kommt die AfD mit 23,8, die CDU dann folgt mit 15,5%, die Linke 10,4. Die Grünen bei 10,2 und die Freien Wähler haben 0,1% jetzt zugelegt im Vergleich und überwinden die 5%-Hürde mit 5,1%. Die Freien Demokraten hingegen, die verfehlen den Wiedereinzug in den Landtag und werden bei 4,5% gesehen. Eine Mehrheit im Landtag kommt zustande mit 45 Mandaten. Auf genau 45 Sitze käme eine Zusammenarbeit zwischen SPD, Linken und Grünen, also Rot-Rot-Grün, also sehr, sehr knapp. Eine größere Mehrheit hätten SPD, Grüne und CDU sowie eine Zusammenarbeit zwischen SPD, Linken und CDU. Blicken wir nach Sachsen. Die CDU ist dort ebenfalls erstplatziert mit 32%. An zweiter Position die AfD mit 27,8. Das ist der beste Wert überhaupt in Deutschland für die AfD, der jemals gemessen wurde, plus 18%. Infratest DIMAP sieht die AfD übrigens bei genau 30 Mandaten. Die Linke werden gesehen bei 10%, SPD 7,6, der schlechteste Wert in dem Bundesland, Grüne 8,6% und auch die FDP verfehlt den Einzug in den Landtag mit 4,8%. Eine Mehrheit im Sächsischen Landtag wiederum kommt zustande bei 56 Mandaten. Genau einen Sitz mehr hätte eine Zusammenarbeit zwischen CDU und Grünen, also Schwarz-Grün. Eine komfortablere Mehrheit käme zustande bei einer Zusammenarbeit zwischen CDU, SPD und Grünen, also einer Kenia-Koalition.
Es ist immer wieder gesagt worden, die Stimmung sei schlecht. Darüber haben unsere Korrespondenten heute Abend auch berichtet. Inwiefern, woran liegt das?
Dafür gibt es auch Zahlen. Man könnte ja denken, das liegt an der wirtschaftlichen Lage in Ostdeutschland. Dabei ist die Wahrnehmung gar nicht so schlecht. 3/4 der Sachsen sind der Meinung, die wirtschaftliche Lage sei gut oder sogar sehr gut. Und nur rund 1/4 meint, die Lage sei weniger gut oder schlecht. Und in Brandenburg, da wird die Lage etwas schlechter eingeschätzt. Aber auch dort überwiegt die positive Einschätzung. Aber viele Wählerinnen und Wähler sind der Meinung, Ostdeutsche sind in Deutschland immer noch Bürger zweiter Klasse. In Brandenburg sind fast 60% dieser Überzeugung und in Sachsen sogar 2/3, die eben meinen, ja, wir Ostdeutsche, wir werden als Bürger zweiter Klasse behandelt. Und es macht sich auch ein gewisses Gefühl des Abgehängtseins breit. Immerhin über 1/3 der Brandenburger und auch der Sachsen beobachten für sich, dass die Präsenz der Polizei sich verschlechtert habe. Genauso viele sind der Meinung, dass die ärztliche Versorgung sich verschlechtert habe. Und rund 30%, also fast jeder Dritte, nimmt wahr, dass der öffentliche Nahverkehr sich verschlechtert habe. Das sind schon relevante Zahlen, nicht die Mehrheit, aber dann doch eine relevante Minderheit, die sich niederschlägt in Wahlergebnissen. Und viele sind der Ansicht, dort, wo ich lebe, geht es immer weiter bergab. Fast 20% der Brandenburger sagt, ja, dem stimme ich zu.
Dirk-Oliver Heckmann mit der Analyse des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP. Stimmen zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg.
Ich bin froh, dass wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis haben. Was mir Sorge macht, ist das Ergebnis der AfD.
Wir haben hart gearbeitet in den vergangenen 20 Monaten dafür und wir haben viel erreicht. Und ich bin dankbar für diesen Vertrauenszuwachs.
Na, wenn man es einordnet in den größeren Rahmen, ist es ein fantastisches Ergebnis. Das stärkste Ergebnis in beiden Bundesländern, das wir je hatten. Und wir sind ungefähr an dem Europawahlergebnis dran. Das galt ja als fulminant.
Na, solche Ergebnisse schmerzen echt. Ja. Ich glaube, die Linken standen immer für einen Protest, der voller Achtung gegenüber den Menschen und gegenüber der Demokratie war.
Es ist ein Stück weit auch eine Zeitenwende. Ich sehe, das hier ist Helldeutschland. Hier haben die Menschen verstanden, welcher Veränderungen es bedarf, in einer größeren Zahl, als das bislang im Westen der Fall ist. Und ich bin sehr, sehr stolz auf die Bürger Sachsens und Brandenburgs, dass sie uns dieses Vertrauen in dieser großen Zahl schenken.
Ich habe mich sehr über das Ergebnis gefreut.
Diese Ergebnisse von heute Abend, diese gemischten Gefühle, sie sind für uns Herausforderungen und Ansporn zugleich.
Holger Zastrow und Hans-Peter Götz waren hoch engagierte Spitzenkandidaten. Deshalb bedauern wir sehr, dass am heutigen Abend nach Lage der Dinge die Freien Demokraten wohl leider nicht in diese beiden Landtage einziehen.
Also erstmal ist das ein großartiger Erfolg. Wir haben das Wahlziel natürlich nicht verpasst.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben das schlechteste Wahlergebnis, wir sind aber der coolste Landesverband.
Von Brandenburg und Sachsen schauen wir in die Bundespolitik mit Birgit Wenzin, Chefredakteurin des Deutschlandfunks. Wird das Regieren für Angela Merkel ab morgen schwieriger?
Keine so einfache Frage. Lassen Sie mich so ein bisschen ausholen. Ich würde mal sagen, im Rückspiegel, Heinemann, erscheinen einem die Dinge näher. Wir haben in diesem Jahr einen Jahrestag, nämlich 30 Jahre Mauerfall. Wir haben eine Gruppe, die niemand mehr ignorieren kann, nämlich Menschen, die bei der AfD ihr Kreuz machen und Protest, auch Protest artikulieren. Diese Gruppe, glaube ich, sorgt dafür, dass man nach 3 Jahrzehnten differenziert hinschauen muss und dass man Missachtung, Anerkennung, die vermisst wird, Sicherheits- und ich glaube auch Gleichheitsversprechen nochmal anders gewichten wird. Und dafür, denke ich, sollte die Große Koalition und mit ihr die amtierende Kanzlerin auch sorgen. Denn, auch das haben wir gesehen, wir sind monarchisch, ich erinnere mich genau, in diese Sendung hineingestartet beim Blick auf die beiden Länder, Sachsen und Brandenburg. Keine wirklich dominierende Partei ist mehr in Sicht. Die Volksparteien werden mittlere Parteien, weil die AfD gut abschneidet und damit will erstmal Macht arithmetisch und machttechnisch richtig umgehen. gegangen sein. Da können alle, glaube ich, in den Ländern und im Bund Merkel vorneweg etwas lernen.
Ein Blick noch kurz auf die AfD. Wird dieser gewaltige Wahlerfolg sie inhaltlich und auch in der Führung verändern?
Das hat ja die Kollegin Lindner und das haben unsere Korrespondenten auch angedeutet, die jeden Tag mit der Partei zu tun haben. Wir sehen einen Dissens, nämlich zwischen dem Anspruch und auch den Erwartungen, die viele Menschen auf sie richten, auch wenn sie dort das Kreuz machen aus Protest. Und wir sehen eine Unaufgeräumtheit in der Sachpolitik. Keinerlei Ansätze, wie es sozialpolitisch, rentenpolitisch vorangehen soll. Ich glaube, diese Überfrachtung auf der einen Seite und die Herausforderung ist immens und man weiß wirklich noch nicht, wohin diese Partei geht. Wir haben die Dissense erwähnt, wir haben die schwierigen, unaufgeräumten Situationen in einzelnen Landesverbänden und wir haben eine Aussicht auf einen Parteitag im November, wo ja doch die Frage ist, ob die gegenwärtige Führung weiter die Führung dann auch sein wird.